WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Oder sollte ich lieber sagen, Entschuldigung, ihr Glückssucher. Heute machen wir es mal andersrum und suchen nach dem Unglück. Es ist nämlich ein bisschen seltsam. Mit Werken über das Glück sind die Buchhandlungen und Bibliotheken geradezu überschwemmt. Und anscheinend gibt es da eine große Nachfrage, was ja nur heißen kann, dass ein Mangel existiert und das Glück verzweifelt gesucht wird. Aber fragen Sie doch mal in der Buchhandlung Ihres Vertrauens nach einem Standardwerk über das Unglück. Ja, da wird Ihr Gegenüber wahrscheinlich Augen machen. Dabei ist es doch unmöglich, durch dieses Leben zu kommen, ohne die Erfahrung des Unglücklichseins zu machen. Wir scheitern, wir trauern, wir werden verlassen oder fühlen tiefen Schmerz. Vom Sterben jetzt erst gar nicht zu reden. Was ist also prägender für unser Dasein? Das Glück oder das Unglück? Welche Bedeutung hat das Unglück für unser Leben? Und welchen Umgang können wir damit finden? Sie sind herzlich eingeladen, bei unserer Unglückssuche dabei zu sein. Melden Sie sich gern telefonisch unter 0800 5678 und 3x5 oder schreiben Sie an philo@wdr.de. Und unser Gast ist diesmal Professor Arndt Pollmann, der schon etwas länger nach dem Unglück fahndet. Er ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Willkommen, Herr Pollmann.
Guten Abend.
Wird das heute ein Lob des Unglücks?
Ja, zumindest eine Verteidigung aus philosophischer Sicht, wenn Sie mir diese gestatten. Es ist sicherlich so, Sie hatten es schon angedeutet, dass wir im Leben auf der Suche nach dem Glück um das Unglück nicht herumkommen. Wenn wir mittendrin stecken in Episoden des Unglücks, Sie werden verlassen, eine Liebe ist unerwidert, man ist eifersüchtig, man wird krank, man hat einen schweren Misserfolg errungen, die Vergangenheit lässt einen nicht los oder man hat Schuld auf sich geladen. In solchen Momenten kann man das Unglück schwerlich bejahen oder lobpreisen. Es ist unangenehm, es bereitet Schmerzen, seelische Leiden. Aber wenn wir auf das Leben im Ganzen schauen und auf die Rolle des Unglücks für das gelingende Leben, wird man doch sagen müssen, wir können das Unglück zwar nicht wollen oder direkt wollen, aber wir können es auch nicht wollen. Und insofern bedingt müssen wir es auch verteidigen.
Das wäre jetzt mal wieder so ein Satz für meine Wandtapete. Wir können das Unglück nicht wollen, aber wir können es auch nicht wollen. Mhm. Doll. Das heißt, wir kriegen es gar nicht aufgelöst, diesen Widerspruch.
Wir
hängen da mittendrin.
Ja, wir müssen damit leben, nicht? Also es gibt gewissermaßen eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, wir Menschen sind glücksbegabt. Vielleicht nicht alle mal mehr, mal weniger. Aber eine gewisse Begabung zum Glück gibt es doch bei uns allen. Aber die schlechte Nachricht ist, wir sind eben auch unglücksbegabt. Mhm. Auch da mal mehr, mal weniger. Manche sind von Natur aus oder strahlen von Natur aus das Positive aus sich selbst heraus. Anderen merkt man an, dass sie es geradezu von klein auf oder vielleicht sogar angeboren schwer mit dem Glück und leichter mit dem Unglück haben. Aber diese beiden Nachrichten, nicht diese doppelte Begabung fürs Glück und Unglück, die hängen ja offenbar eng miteinander zusammen. Und ich denke, darüber sollten wir ein wenig reden.
Ja, aber das sind jetzt nicht die beiden Seiten einer Waage, sondern es gibt da eine Asymmetrie. Und ich würde Sie gerne bitten, mal gemeinsam darüber nachzudenken, wie das sein kann, dass es so eine Glücksfixierung heute gibt. Ja, dass es tausende Traktate über das Glück gibt. Aber dieses Unglück, das Sie sich vorgenommen haben, das braucht geradezu einen gewissen Trotz, ein Gegendenken, um sich dem zu widmen anscheinend.
Mhm. Ja, also dieses Streben nach Glück erklärt sich natürlich daraus, dass niemand unglücklich sein will. Nicht alle Menschen würden, wenn man sie vor die Wahl stellen wollten, also zumindest alle, die ich kenne, das glückliche Leben dem Unglücklichen vorziehen. Was sollte wichtiger sein im Leben, als glücklich zu sein? Und doch scheitern wir immer wieder bei dem Bemühen. Und hier kommt eine gewisse Asymmetrie rein, die aber philosophisch gesehen auch aufschlussreich ist. Weil wenn wir alle glücklich wären und nur ganz selten oder vielleicht auch nie unglücklich, dann würden wir vermutlich auch wenig über das Glück nachdenken. Es gäbe dann nicht diese Regalmeter an Selbsthilfeliteratur über das glückliche Leben, weil wir eigentlich, wenn wir glücklich sind, anderes zu tun haben, als über unser Leben nachzudenken. Wir genießen es dann gewissermaßen in vollen Zügen. Und ins Nachdenken kommen wir dann, wenn wir mit dem Gegenteil konfrontiert sind. Wer unglücklich ist, denkt darüber nach, wie es wäre, wieder happy zu sein.
Darf ich mal was filettieren von dem, was Sie gerade gesagt haben? Sie haben die Frage gestellt und mir ist nicht klar, ob sie rhetorisch gemeint ist oder tief ernst, denn dann hätte es was von einem Bekenntnis. Was sollte es Wichtigeres im Leben geben, als glücklich zu sein? Ist das so klar?
Also nach einer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema und natürlich auch jetzt nach ein paar Lebensabschnitten, die ich selbst auch hinter mir schon habe, würde ich auch sagen, es ist nicht so klar. Und interessanterweise macht es die philosophische Ethik, zumindest die sogenannte abendländische philosophische Ethik, seit 2500 Jahren, angefangen vielleicht bei Sokrates, Platon und Aristoteles, ist sich mit dem Glück auch mit der Antwort auf diese Frage ein wenig zu leicht, wenn diese Tradition eigentlich von Anfang an wie selbstverständlich voraussetzt, dass das Glück, wenn man so will, das höchste Gut im menschlichen Leben ist. Und es spricht auch einiges dafür, wenn man sich so Handlungen im Alltag genauer anschaut oder wenn man mal eine kindliche Perspektive auf das Handeln von Menschen wirft und mal immer wieder nachfragt, warum tust du das, warum tust du das? Dann wird man vielleicht sagen, warum stehst du morgens auf? Ja, weil ich frühstücken muss. Warum musst du frühstücken? Weil ich zur Arbeit muss. Warum musst du zur Arbeit? Ja, weil ich Geld verdienen muss. Warum musst du Geld verdienen? Weil ich meinen Lebensunterhalt und teilweise auch den meiner Familie noch mit finanzieren muss und so weiter. Und man kann immer fragen, warum, warum, warum? Und irgendwann kommt man an den Punkt, an dem, das ist zumindest die Ansicht von Aristoteles gewesen, die Menschen dann die Frage abschließend beantworten mit, weil ich glücklich sein will. Und wenn dann jemand fragt, warum?
Ich würde eher fragen, wie oft?
Ja, wie oft?
Denn wenn man das mal so zusammensammelt,
ja.
Also Sie haben vorhin von Episoden des Unglücklichseins gesprochen, aber die Episoden des wirklich tiefen Glücklichseins, das sind doch eigentlich nur so Spitzen im Leben, von denen man nicht erwarten darf, dass sie sich wie so ein Reißverschluss durch den Alltag ziehen.
Das ist richtig. Dazu hat Aristoteles einmal diesen berühmten Satz gesprochen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Damit das war meinte, der? Das
muss ich ja, er hat es auch von einem Theaterstück, die Geschichte jetzt zu erzählen, wäre jetzt ein wenig zu lang. Aber die Idee ist, also einige wenige Episoden des Glücks reichen noch nicht aus, um ein Leben insgesamt als glücklich bilanzieren zu können. Und wenn ich das gleich mal umdrehen darf, mit Blick auf das Unglück. Es gibt, ähnlich wie es eigentlich drei verschiedene Formen des Glücks gibt, auch drei verschiedene Formen des Unglücks, die ich ganz gern erst einmal unterscheiden würde. Es gibt zunächst einmal das, was wir den unglücklichen Zufall nennen. Also irgendetwas, was Ihnen wertvoll ist, geht kaputt, fällt Ihnen runter. Oder passiert ein Unfall, ja? Ein Unglück, vielleicht auch eine Naturkatastrophe. Oder
3 Sekunden später am gleichen Ort und nichts mehr passiert.
Genau. Oder wir verlieren irgendetwas, was uns wichtig ist. Kann auch ein Mensch sein, der stirbt. Ja. Das sind Situationen, in denen wir vielleicht zunächst einmal sagen würden, ja, Pech gehabt. Ja? Das sind sozusagen Situationen, die man im Englischen beispielsweise mit dem Begriff unlucky bezeichnet, im Gegensatz zu unhappy. Unhappy bezieht sich nicht so sehr auf unglückliche Umstände oder unglückliche Zufälle, sondern auf Momente oder Situationen im Leben. Und ich glaube, die meinten sie eben, als sie sagten, wie oft, ja, dass sozusagen den glücklichen Zufall kann man ja nicht, wenn man so will, willentlich herbeiführen. Es passiert oder passiert nicht. Aber was man willentlich herbeiführen kann, zumindest versuchen kann, ist Situationen, in denen sich im Leben wichtige Wünsche erfüllen. Nicht, also ich plane einen großen Urlaub, der dann stattfindet oder eben nicht stattfindet, weil Corona dazwischen kommt. Oder ich freue mich auf einen neuen Job und ich bekomme ihn nicht oder ähnlich. Das sind Situationen, in denen sehr wichtige Wünsche unerfüllt bleiben. Und in diesen Situationen ist man nicht unlucky, wenn man so will, sondern unhappy, ja, also unglücklich in einem anderen Sinn. Und dann gibt es drittens, in Erinnerung jetzt an dieses Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, dass, wenn man so will, bilanzierte Unglück. Man schaut zu einem bestimmten Zeitpunkt des Lebens zurück, nicht vielleicht erst auf dem Sterbebett, ja, da macht man es vielleicht auch, aber immer mal wieder schaut man zurück, hält man an, schaut zurück und sagt, wie war das jetzt bis jetzt, das Leben? Und dann stellt man fest, unter Umständen, dass es doch sehr, sehr viele Episoden der ersten und der zweiten Art in diesem Leben gibt, also unglückliche Zufälle und unerfüllte Wünsche. Und dann kommt man vielleicht zu der Einsicht, dass mein Leben insgesamt bislang als eher unglücklich zu bezeichnen
ist. Das Blöde ist, wenn man anfängt zu bilanzieren, dann ist schon so viel Strecke hinter einem.
Das ist etwas, was einer der ganz wenigen Philosophen, die mir bekannt sind, die sich mal wirklich ausführlicher mit dem Unglück beschäftigt haben, Søren Kierkegaard, ja, der ein wirklich mitreißendes Buch über die Verzweiflung geschrieben hat, mit dem Titel Krankheit zum Tode, die Verzweiflung als sozusagen ein Zustand des Unglücklichseins, mal auf den, wie ich finde, schönen Satz gebracht hat, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber leben muss man es vorwärts.
Und da weiß man nicht, ob die Wünsche, die man sich entwickelt hat, in Erfüllung gehen. Und dann wären wir wieder bei Punkt 2 Ihrer 3 Glücks- und Unglücksschubladen, besser gesagt. Lassen Sie uns ein bisschen telefonieren, Arndt Pollmann, unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Und zwar mit Sebastian Kaczmarek in Enge in der Nähe von Konstanz. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie haben jetzt zugehört, ne?
Jetzt, ich habe zugehört, ganz aufmerksam.
Haben Sie was entdeckt, was Sie weiterdenken möchten?
Ja, und zwar bei Kant gibt es ja dieses Zitat, vor dem Vergnügen kommt der Schmerz. Darüber zerbreche ich mir ziemlich oft den Kopf, denn ich erlebe es schon so, dass Menschen, ich selber auch, aber ich beobachte es auch an anderen, ich bin Lehrer, ich habe oft die Gelegenheit dazu, dass Erfahrungen von Unglück uns irgendwie dazu fähiger machen, das Glück erkennen zu können und auch eine anspruchsvollere Vorstellung von Glück ausbilden zu können. Und ich stelle mir deshalb oft die Frage, ob es deshalb vielleicht moralisch sogar geboten ist, also Erfahrungen des Unglücks zu fördern.
Wie soll das denn praktisch gehen? Sie können ja nicht ihre Schüler ins Unglück stürzen.
Nein, aber soll ich Ihnen zwei Beispiele nennen?
Ja.
Also ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich mit meiner Tochter anfangs Karten gespielt habe, dann hat man die gewinnen lassen. Und ich habe aber gemerkt, das hat sie zu einer schlechteren Kartenspielerin gemacht. Hat man sie verlieren lassen, also hat man sie ernst genommen als Kartenspielerin, hat sie bei den ersten 5, 6 Niederlagen bitter geweint. Es hat sie aber langfristig zu einer besseren Spielerin gemacht, würde ich sagen. Und auch zu einer, die das Spiel, das Kartenspiel an sich als glücklicher erlebt. Also so nehme ich sie wahr.
Ja.
Und jetzt in meinem Beruf selber würde ich sagen, vor allem bei Berufsanfängern, wird ziemlich oft die Note 4,4 vergeben.
Ist das schon das zweite Beispiel?
Das wäre das zweite Beispiel, die 4,4. Und die Frage ist natürlich dann für mich, wäre es vielleicht nicht mehr im Sinne des Schülers, wenn ich die 5 gebe?
Und die 5, die steht dann sinnbildlich für Unglückserfahrungen Ihrer Schüler?
Würde ich schon sagen, ja.
Aber warum ist dann die 5 besser als die 4-?
Das kann ich natürlich auch so nicht sagen. Was ich aber sagen kann und was ich beobachten kann, ist, dass Menschen oder, egal ob es jetzt meine Schüler sind oder wer auch immer, Leute, die mir davon erzählen, und ich höre wirklich viel, die von Unglückserfahrungen erzählen, die irgendwie dadurch und danach eine anspruchsvollere Vorstellung von Glück haben, mhm, und irgendwie im Alltag sensibler und offener sind, um auch im Alltäglichen das Glück zu sehen.
Ich habe mich erst gewundert bei dem, was Sie gesagt haben, Herr Kaczmarek, ob es moralisch geboten sein könne, das Unglück zu fördern. So haben Sie ja die Frage formuliert.
Genau.
Und jetzt kommen Beispiele, die eindrucksvoll sind, die mich ins Nachdenken bringen, aber trotzdem, wie soll ich sagen, nicht mithalten können bei wirklich hartem Leid.
Nein, auf keinen Fall. Wie stark das Leid oder das Unglück, was auch immer wir jetzt darunter verstehen, wie stark das dann ausgeprägt sein soll im Einzelfall, darüber kann man natürlich streiten. Aber ich frage mich schon, wenn es wirklich so ist, und ich nehme es oft so wahr, ich höre es auch von anderen Menschen, dass nach Unglückserfahrungen, wie ausgeprägt auch immer die sein mögen, man danach das Glück selbst intensiver, anspruchsvoller und so weiter wahrnimmt, und danach auch im Kleinen und im Alltäglichen, was an einem oft unbewusst vorbeifliegt, schon da Erfahrungen des Glücks macht.
Haben Sie mit Ihrer Klasse darüber gesprochen? Das wäre ja interessant.
Ich habe darüber oft mit meiner Klasse gesprochen und das widerspiegelt sich eigentlich immer genau das. Ich habe im Philosophieunterricht 25 Schüler gehabt mit 17 unterschiedlichen Nationalitäten. Und der eine empfindet das Glück in Luxusgegenständen, der andere schon, wenn man einfach sich mit Menschen aus der gleichen Gemeinde trifft, der andere findet wieder ein anderes Beispiel. Mhm. Und es kommt einfach immer wieder der Eindruck in den Vordergrund. Und die Schüler, die jetzt beispielsweise die Glücksvorstellung in Luxusgegenständen sehen, die horchen dann, also das merkt man ganz bewusst, die horchen dann genau zu. Und sind total verblüfft, was andere, die Leiterfahrungen gemacht haben und dann übers Glück sprechen, die sind dann total verblüfft, in was für Dingen im Alltag auch diese Schüler Glück sehen.
Interessant. Arndt Pollmann, jetzt haben Sie von Herrn Kaczmarek gleich mehrere Bälle in Ihr Spielfeld geschossen bekommen.
Ja, vielen Dank, Herr Kaczmarek. Das ist ein enorm provokanter Gedanke, den Sie da formulieren, und zwei, drei Dinge würde ich sehr gerne dazu sagen. Vorab, worüber man sich sicherlich streiten kann, ist die Frage, ob andere es sich anmaßen dürfen, nicht? Wenn man so will, sich zum Glück oder Unglück über andere aufzuschwingen, indem man ihnen den ein oder anderen Schmerz gezielt zuführt, gewissermaßen aus pädagogischen Gründen. Darüber können wir sicherlich jetzt länger diskutieren, aber im
Sie müssen auch Noten geben an der
genau,
Uni.
Genau. Die müssen aber gerecht sein, nicht? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, wenn die Leistung eigentlich befriedigend ist, ich möchte die Studierenden noch ein bisschen mehr motivieren, ich gebe jetzt meine 4-, nicht? Also wenn die Note nicht gerecht wäre, würde ich gewissermaßen eine Ungerechtigkeit oder eine ungerechte Handlung vollziehen. Aber im Kern ist natürlich die entscheidende Frage, die, ob wir den Schmerz, wie Sie sagten, Kant spricht von einem Stachel, nicht, der im Leben für für Vitalität sorgt, und ohne den Stachel des Schmerzes im Leben gewissermaßen Leblosigkeit eintreten würde. Bevor ich daraus vielleicht zwei Schlüsse ziehe, wenn ich darf, einen Hinweis auf eine ganz berühmte empirische psychologische Studie, über die ich mal vor ein paar Jahren etwas gelesen und länger nachgedacht habe. Da haben Psychologinnen und Psychologen zwei Personengruppen befragt, nämlich einmal eine Gruppe von Menschen, die gerade einen hohen Lottogewinn eingestrichen hatten, mhm, deren Lebensqualität sie also gewissermaßen untersuchen wollten, und zum anderen eine Gruppe, die gerade einen schweren Unfall gehabt und dabei eine Querschnittslähmung sozusagen erlitten haben. Und wie es zu erwarten war, man hat sich nach der Lebensqualität dieser beiden Gruppen erkundigt, war kurz nach dem Ereignis, also kurz nach dem Lottogewinn und kurz nach dem Unfall, nicht das Glücksempfinden der Lottogewinner sehr hoch und das Unglücksempfinden der querschnittsgelähmten Unfallopfern, also das Unglücksempfinden eben sehr, sehr ausgeprägt. Mit etwas zeitlichem Abstand zu dem Ereignis nivellierten sich diese Unterschiede zunehmend und mit großem Abstand zu dem Ereignis, das war jedenfalls das Ergebnis der Untersuchung, waren die querschnittsgelähmten Menschen im Vergleich zur anderen Gruppe insgesamt glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben.
Ja, da in der Situation fällt einem dann wieder der Satz, den Sie vorhin so golden formuliert haben, ein. Wir können das nicht wollen. Wir können nicht ernsthaft eine Querschnittslähmung wollen.
Natürlich nicht, ja.
Aber das Provokante ist dann eben der Halbsatz, der danach folgte. Wir können es aber auch nicht wollen.
Ja, und die Lehre sind eigentlich zwei Lehren, die man aus dieser Studie zunächst einmal ziehen kann. Das eine ist das, was Herr Kaczmarek auch klarerweise schon angedeutet hat. Nicht? Also das Glück ist oft gewissermaßen das Ergebnis auch von Kontrasterfahrungen, von negativen Kontrasterfahrungen. Wir lernen gewissermaßen, wenn wir unglücklich sind, das Glück zu schätzen, ja? Weil es uns fehlt. In dem Sinne ist das Unglück auch ein Stachel, der uns dazu anhält, wieder was sozusagen zu verändern oder uns aus diesem Unglück auch herauszukämpfen. Und das führt uns eigentlich zweitens zu der Einsicht, dass Menschen, so habe ich Herrn Kaczmarek eben verstanden, eben auch an einzelnen Episoden des Unglücks wachsen können, reifen können. Nicht? Also aus einem Verlust können wir erkennen, was wirklich wichtig im Leben ist, und aus einer Trennung.
So haben Sie es, glaube ich, auch gemeint, Herr Kaczmarek, also, oder gibt es da Widerspruch?
Nee, ich habe es genauso gemeint. Und dann gibt es natürlich Menschen im Umfeld, da, es klingt jetzt böse und ich übertreibe jetzt auch ein bisschen, da denkt man, naja, vielleicht brauchst du mal eine Krise, um zu sehen, was wirklich wichtig ist.
Ja. Ja, wir sprechen ja manchmal so von Reifungsprozessen von Menschen, auch von Jugendlichen und von Kindern. Das Reifen, das kommt ja eigentlich gewissermaßen aus der Landwirtschaft. Ja? Also bei einer Frucht, ist das, wenn Sie so einen Apfel nehmen, ist es so, dass der möglichst, um gut reifen zu können, unbeschadet bleiben muss. Nicht? Also wenn da sich ein Wurm reinbohrt oder ein Ast, nicht, dann kriegt man den vielleicht schon nicht mehr verkauft, ja, beim Supermarkt ihrer Wahl. Beim Menschen ist das offenbar anders. Also der Mensch reift immer auch, indem er in Momenten über sich hinaus wächst, die vielleicht auch schmerzvoll, zumindest aber anstrengend sind, die manche als Schicksalsschläge beschreiben würden oder vielleicht sogar als Katastrophen oder nicht ganz leicht. Und man guckt zurück und denkt, also das war eine wirklich, wirklich schwere Phase in meinem Leben. Ich möchte es nicht nochmal durchmachen, aber ich bin froh, dass ich es durchgemacht habe.
Danke herzlich, Herr Kaczmarek, dass Sie dabei waren.
Danke auch.
Unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Und ich muss, bevor ich die Staffel weitergebe, unbedingt noch etwas aufgreifen, was Sie vorhin Arndt Pollmann untergeschmuggelt hatten. Ich glaube, als Zitat von Kant. So habe ich es jedenfalls aufgefasst, wenn wir immer glücklich wären, ja, Klammer auf, ist ja gar nicht möglich, aber wenn es so wäre, hat er tatsächlich die Auffassung geäußert, wir wären dann leblos?
Ja, wir wären leblos. Also es würde gewissermaßen Leblosigkeit, ohne Schmerz tritt auf Dauer Leblosigkeit ein. Vielleicht dazu, Herr Wiebeke, es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment des amerikanischen Philosophen Robert Nozick. Also wenn ich Ihnen das gleich schildere, da werden viele sagen, davon habe ich schon mal gehört, das ist die sogenannte Glücksmaschine. Andere kennen das auch aus dem Film, aus der Trilogie Matrix. Ja, also da ist sozusagen dieses Motiv aufgegriffen. Stellen Sie sich einmal vor, fragt Robert Nozick, es gäbe eine Maschine, an die könnten Sie sich anschließen lassen, unwiderruflich anschließen lassen. Sie müssen sich dazu entscheiden, dann ist die Entscheidung unwiderruflich. Und diese Maschine gaukelt Ihnen, sagen wir mal intravenös oder neuronal oder wie auch immer diese Maschine funktioniert, dauerhaft für immer einen völligen Glückszustand vor. Jetzt kann man sagen, wie soll das denn funktionieren? Das geht ja nicht, das stumpft doch ab und so. Ja,
das ist uninteressant.
Es ist ja ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, die Maschine erhöht dann immer die Dosis. Also die schafft es einfach. Ja? Sie wären dauerhaft glücklich. Würden Sie sich anschließen lassen? Das ist die Frage.
Da könnten wir, glaube ich, ja? 24 Stunden philosophisches Radio machen und immer zu aufrufen, wer wäre bereit, sich an diese Glücksmaschine anschließen zu lassen, und wir würden keinen finden.
Jedenfalls sozusagen, wenn ich die Umfrage mal ab und zu mal mache, ob in einem Seminar oder auch auf einem Vortrag, sind es immer sehr wenige, die sich doch anschließen lassen würden. Die allermeisten winken sofort ab und sagen, sind Sie verrückt geworden? Niemals. Und da ist jetzt die Frage, warum eigentlich nicht? Weil, ich meine, was wäre so schlecht daran, dauerhaft glücklich zu sein?
Das Argument haben Sie ja gerade gebracht. Dann gäbe es nicht die Entwicklung.
Eines dieser Argumente wäre, es fehlte der Kontrast, nicht? Der uns das Glück wertschätzen lässt. Das zweite wäre, es fehlte die Entwicklung. Also wir könnten gar nichts aus Episoden des Unglücks lernen. Und es kommt vielleicht noch was Drittes dazu, was wir auch erwähnen sollen, was mir jedenfalls sehr wichtig ist. Das gilt eigentlich auch schon für die Lottogewinnerinnen und Lottogewinner, von denen eben schon die Rede waren. Wir wollen das Glück auch nicht einfach nur geschenkt haben. Also viele Menschen jedenfalls, klar würde ich mich auch über einen Lottogewinn freuen, aber das Glück ist im Leben auch etwas, was wir anstreben und tatkräftig anstreben und zu dessen Erreichung wir auch etwas tun wollen. Wir wollen es uns verdienen. Also ich glaube, dass dafür einiges spricht. Und dies ein weiteres, glaube ich, Argument gegen diese Glücksmaschine sein könnte, zumindest.
Das könnte man ja auch rumdrehen. Ja. Also unverdientes Unglück gibt es ja auch. Jemand strengt sich an, tut alles, was man tun müsste, um das Ziel zu erreichen, und wird trotzdem ausgemustert oder was auch immer das Beispiel aus dem Alltag dann sein kann. Ist vielleicht kränkender als irgendein Zufall, der mir das Unglück beschert.
Ja, ja, es gibt diesbezüglich eigentlich so drei Erfahrungen, die wir im Leben machen. Manchmal vermasseln wir es selbst, ne? Also wir passen nicht auf und es passiert etwas, was uns unglücklich macht. Oder wir versagen oder wir hätten uns mehr anstrengen können oder wir umgeben uns mit den falschen Leuten, ne? Und obwohl wir es besser hätten wissen können, all das gibt es. Es gibt aber natürlich auch ein Unglück, das uns andere zufügen, ohne dass wir das wollen und ohne dass wir danach gefragt hätten. Also Menschen, die uns körperlich verletzen oder betrügen oder in der Öffentlichkeit bloßstellen, in Schulklassen mobben oder im Internet. Und dann gibt es drittens sozusagen eben die äußeren Umstände, für die vielleicht kein Mensch was kann und die trotzdem sich ereignen, also gesundheitliche Umstände, klimatische Umstände, Glück und Unglück im Sinne des Zufalls, des glücklichen oder unglücklichen Zufalls im Leben. Und ich glaube, diese beiden letzteren Formen, also das Unglück, das uns andere zufügen, und das Unglück, was, wenn man so will, irgendeine vermeintlich höhere Ordnung uns zufügt, sind unverdientes Unglück.
Nicht? Ulrike Volkmann in Wuppertal. Ich grüße Sie, herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Jetzt bin ich gespannt auf Ihren Gedanken.
Ja, also ich denke das Unglück vom Glück her. Ich habe mich mal gefragt, warum, also mit dem Gedanken der eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt. Mhm. Und die eigene Endlichkeit bedeutet ja auch das Ende von Glück. Also auch glückliches Leben ist dann eben irgendwann zu Ende, wenn wir sterben. Und dann habe ich, und erkläre mir das einfach so für mich, dass die Endlichkeit von Glück notwendig ist, weil Unglück endlich sein muss. Also ich glaube, dass wir Unglück aushalten können und es uns auch reifen lässt, aber wir brauchen die Perspektive der Endlichkeit, also indem wir selber uns da wieder rausbuddeln oder indem wir Heilung erfahren oder indem wir eben auch sterben. Da auch dann ist ja Unglück, Leid, teilweise unerträgliches Leid zu Ende. Insofern glaube ich, dass also die Endlichkeit von Glück bedingt ist durch die Notwendigkeit der Endlichkeit von Unglück.
Das ist die Perspektive. Ja. Aber schlimm ist, wenn man drinsteckt und denkt, es hört nicht auf.
Ja, und deswegen ist ja auch Folter zum Beispiel eins der größten Unglücke, weil es Leiden absichtlich verlängert. Also es zögert ja den erlösenden Moment des Todes in diesem Falle meistens ja so auf so brutalste Weise hinaus. Also insofern ist ja das eine der schlimmsten Formen von Gewalt und Unglück, die einem Menschen angetan werden können. Aber ich glaube halt, dass das so zusammenhängt, dass wir eben dadurch natürlich dann auch in dem Wissen dieser Endlichkeit, die ich mir eben so erklären kann, dann eben auch die Momente des Glücks so viel mehr wertschätzen, weil sie eben so viel wertvoller sind in diesem Moment.
Nur noch eine Kontrollfrage, damit ich sicher sein kann, es verstanden zu haben. Ja. Wir haben ja gesagt, beides ist miteinander verschränkt, Glück und Unglück. Und Sie sagen, das haben Sie auch beide gemeinsam, dass Sie endlich sein müssen. Ja. Sowohl das Glück als auch das Unglück.
Also... Weil es diese Endlichkeit überhaupt gibt, finde ich, also sie muss einfach da sein, weil Glück in meinen Augen endlich sein muss. Also sonst wird es unerträglich. Es muss die Perspektive haben, dass es zu Ende ist, wie auch also in diesen verschiedenen Formen. Wenn wir es schaffen, selber rauszukommen, wenn wir die Perspektive haben in unserem Leben, durch uns selber, durch Helfer, durch Freunde, durch Umstände, ist das genau dieser Prozess, der uns ja dann Menschen und Glück so unglaublich wertschätzen lässt. Und so viele Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, ich auch, stellen ja auch sehr oft fest, dass es genau andere Menschen sind, die einem da raushelfen und gar nicht die, von denen man dachte, die es sind.
Also
ist ja auch so eine Erfahrung, die man macht. Ne? Aber man erfährt dann die Endlichkeit von Unglück und dadurch, finde ich, akzeptiert man oder mir wird dann einfach in diesem... Ja, für mich ist dann das System schlüssig, dass auch das Glück irgendwann endlich ist, weil das Unglück Endlichkeit braucht.
Sonst wären wir ja an der Glücksmaschine prima aufgehoben. Und aber wir wollen trotzdem nicht, dass das Glück endet, Arndt Pollmann. Nehmen wir nur diesen Sommer. Man wird wehmütig bei der Vorstellung, dass er bald endet.
Ja, das stimmt. Aber der Gedanke, den Frau Volkmann jetzt geäußert hat, der ist schon toll. Also ich meine, zunächst einmal würde man ja vielleicht denken, das sei die schlechteste aller Nachrichten, dass wir alle sterben müssen. Und vielleicht ist dem aber nicht so. Jedenfalls ähnlich wie das Unglück für das glückliche Leben eine Rolle spielt, spielt natürlich auch das Wissen um die eigene Sterblichkeit eine wichtige Rolle im Leben, nicht? Also die Sterblichkeit kann einen ja, das ist, wenn man so will, so ein existenzialistischer Grundgedanke, wie man ihn so bei Jean-Paul Sartre beispielsweise findet, nicht? Also das bevorstehende Nichts, wenn man so will, in das man abtaucht, unter anderem dann, wenn man tot ist, das kann einen ja zu Lebzeiten dazu motivieren, Verantwortung zu übernehmen für sich und andere und aus dem eigenen Leben etwas zu machen, und zwar möglichst so, dass dieses Leben Sinn ergibt und dass man, ja, um im Thema zu bleiben, dass man irgendwie glücklich wird. Aber bei dem Versuch kann man halt eben wahnsinnig kläglich scheitern und sehr unglücklich werden. Und wenn man unwiderruflich unglücklich erscheint und denkt, es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr aus diesem Unglück, kann der Gedanke an die eigene Endlichkeit doch auch eine Art von Erlösung sein.
Also dazu habe ich gleich noch eine Anmerkung, aber erstmal verabschieden wir und bedanken uns bei Ulrike Volkmann, laden noch ein unter 0800 5678 3x5 und schnaufen einmal durch. Hier ist das Philosophische Radio in WDR 5. Wir haben heute Arndt Pollmann zu Gast. Und wo nun gerade von Glück und Unglück und Endlichkeit die Rede war, ist das genau der richtige Zeitpunkt, um auf die kommende Phil Cologne hinzuweisen. Das Festival der Philosophie, präsentiert von WDR 5, vom 2. bis 8. September. Und da wird es diese Sendung auch im Rahmen des Festivals live geben. Am Montagabend, das ist dann der 6. September. Und dann lautet die Frage: Tod ohne Gott? Fragezeichen. Was kann uns denn eigentlich angesichts unserer Endlichkeit trösten? Und die Perspektive unseres Gastes ist eine atheistische. Also wie können Atheisten oder auch Agnostiker, die nicht an ein Jenseits glauben, an Wiederauferstehung oder ewiges Leben, wie können die denn eigentlich klarkommen mit ihrer Endlichkeit? Das also ja schon in 2 Wochen. Bei der Phil Cologne, das Philosophische Radio Live. Arndt Pollmann, unser heutiger Gast, wird auch dabei sein und mit einigen anderen zusammen Veranstaltungen für Schulklassen anbieten. Darauf möchte ich vor allem Lehrerinnen und Lehrer hinweisen, dass sie sich da noch anmelden können. Und vielleicht noch ein Wort zum Auftakt. Am 2. September, am ersten Tag des Festivals, gibt es eine Fachtagung, einen ganzen Tag Nachdenken darüber, was ändert sich gerade auf verschiedenen Wissens- und Erfahrungsgebieten. Schauen Sie nach auf philcologne.de. Ja, und nun, Arndt Pollmann, waren wir bei der Endlichkeit. Gibt es da noch ein Wort hinzuzufügen? Sonst gebe ich weiter.
Ja, vielleicht ein Gedanke, der mir noch wichtig ist. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Umweg, aber ich komme sozusagen auf die Frage der Endlichkeit zurück. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, auch aus philosophischer Sicht, was eigentlich Episoden des Unglücks unterscheidet von Episoden der Trauer. Momente, in denen man unglücklich ist, wie lassen die sich eigentlich unterscheiden von Momenten, in denen man traurig ist? Man könnte auf den ersten Blick meinen, das ist dasselbe. Es sind beides emotionale Zustände der Niedergeschlagenheit, aber vielleicht kennen auch Sie Situationen, in denen diese beiden Dinge doch unabhängig voneinander auftreten. Also Situationen, in denen man einfach nur unglücklich ist, aber nicht traurig, oder Situationen, in denen man traurig ist, aber nicht unglücklich. Wenn ich da einen persönlichen Moment vielleicht schildern darf, als vor wenigen Jahren mein Vater verstorben ist. Ich war unendlich traurig, aber ich war nicht unglücklich, weil die Art und Weise, wie wir als Familie das hinbekommen haben, ihn auch über mehrere Wochen noch mit in den Tod zu begleiten, das war einfach insgesamt so okay, ja, dass ich zwar traurig war, als es dann mit seinem Leben zu Ende war, aber es hat mich nicht unglücklich gemacht. Und das verweist, glaube ich, auf einen Unterschied zwischen Unglück und Trauer. Beim Unglück geht es, glaube ich, so Situationen um Situationen, in denen man sowas wie einen Mangel an Lebensfreude erlebt, resultierend aus dem Umstand, dass irgendwie ganz wichtige Wünsche im Leben nicht in Erfüllung gegangen sind. Und bei Trauer geht es eher so um einen seelischen Schmerz, den man empfindet, weil man weiß, dass irgendetwas unwiderruflich weg ist, vergangen oder nicht wiederkommt. Und jetzt komme ich gewissermaßen auf die Endlichkeit zurück. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es beim Unglück im Gegensatz zur Trauer so ist, dass man beim Unglück das Gefühl hat, dass das Leben so wie es jetzt ist, nämlich unglücklich, immer weitergehen könnte. Also das ist, wenn man so will, die Befürchtung, die man im Unglück hat, dass es nicht endet.
Das ist der Moostopf.
Ja, wenn man so will. Wohingegen bei der Trauer ist es eigentlich so, dass man nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll. Ohne das, was einem jetzt fehlt. Nicht?
Also, ich finde, das war ein starkes Beispiel dafür, übrigens auch, was Philosophie leisten kann. Also in der konkreten Situation, indem man versucht, Dinge auseinanderzuhalten und dann verblüfft feststellt, hoppla, ich bin ja zwar traurig, aber gar nicht unglücklich. Mhm. Das kann ja auch retten. So, jetzt aber Lieselotte Enkisch in Dortmund, die schon länger wartet, auf unserer 0800 5678 und 3x5. Frau Enkisch, da sind Sie. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Herr, hab ich nicht verstanden.
Arndt Pollmann.
Guten Abend, Frau Enkisch.
Arndt Pollmann.
Ja,
guten Abend, Frau Enkisch. Gut. Guten Abend, Herr Pollmann. Ich möchte hinweisen auf den Zusammenhang zwischen einer unglücklichen Situation und dem Schaffen von Kunstwerken. Mhm. Und bei dem, durch den Schaffensprozess geht dann das Unglücksbewusstsein, tritt in den Hintergrund und es können sehr große Glücksmomente dabei entstehen über ein gelungenes Kunstwerk.
Sagen Sie das als Künstlerin oder als Kunstgenießerin?
Naja, beides.
Beides.
Es gibt über diesen Zusammenhang auch ein Buch. Lange Eichbaum, Krankheit. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel. Aber es geht um Krankheit und oder um psychische Krankheit wohl im Wesentlichen.
Ja.
Und Kunst.
Gut, Ihr Beispiel ist die Kunst. Wir könnten das wahrscheinlich sofort erweitern um
ja, Künste,
alle. Genau, Musik.
Es geht um Kunstwerke insgesamt.
Vielleicht gilt das sogar für die Philosophie selbst, die ja auch Arndt Pöllmann, wenn ich das richtig sehe, eher bevölkert ist von unglücklichen Menschen.
Ja, das würde ich auch sagen. Es ist auch nicht so, dass die Philosophie unbedingt glücklich macht oder glücklicher macht, insbesondere so, wie sie an vielen Hochschulen und Universitäten auch gelehrt wird. Aber ich will jetzt nicht eine platte Schelte bringen. Aber vermutlich ist nach wie vor, zumindest bei vielen, das Unglück auch eines der Hauptmotive zur Aufnahme eines Philosophiestudiums. Ja, also wenn man so will, die Suche nach dem Sinn des Lebens oder nach dem guten Leben. Und was Frau Enkisch jetzt anspricht, ist sozusagen mit der Kunst eine Möglichkeit. Und Herr Wiebeke, Sie hatten es gesagt, es gibt wahrscheinlich andere Wege, mit dem Unglück im Leben so zurechtzukommen und daraus irgendwie etwas zu machen. Das bringt uns eigentlich nochmal auf eine weitere Einsicht in Bezug auf die, wenn man so will, produktive Rolle, die das Unglück im Leben spielt, nicht? Es kann uns antreiben oder anspornen, ein irgendwie besseres Leben zu erstreben, gegen Unglück auch in der Welt anzugehen, anzuschreiben, anzudichten, anzumusizieren, nicht? Anzumalen, ja? Es kann einen aber auch dazu antreiben, in die Politik zu gehen, sich in einer Partei zu engagieren. Es kann einen dazu antreiben, soziales Engagement an den Tag zu legen. Es kann einen dazu anhalten, religiös zu werden und auf diesem Wege mit dem Unglück im Leben klarzukommen. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege, mit dem Unglück umzugehen und es nicht einfach nur zu erleiden, sondern es auch irgendwie produktiv zu wenden. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur einen Satz zu dem, was Frau Enkisch zur Kunst gesagt hat, ich würde Ihnen zustimmen, dass wenn Menschen nicht unglücklich wären und teilweise auch zutiefst, nicht? Also wir sehr viel an Kunst, die wir so schätzen, nicht hätten.
Frau Enkisch, kommen Sie klar mit dem, was Arndt Pöllmann gesagt hat, oder wollen Sie noch etwas hinzufügen?
Ja, wobei bei der plötzlichen Produktion von Kunst, es kann etwas, da eine Begabung plötzlich sich in einem Menschen zeigen.
Plötzlich, weil das Unglück.
Ja, ausgelöst
die Motivation.
Durch das Unglück.
Gut, lassen wir so stehen. Danke Ihnen, Frau Enkisch.
Ja.
Sie haben Arndt Pöllmann die politische Dimension mit reingebracht, was einen erstmal verblüfft. Wir haben ja bislang eher auf der individuellen Ebene diskutiert. Dazu passt eine Frage von Richard Kunstwadl an philo@wdr.de, der ja darauf hinweist, dass zum Beispiel Marx die Vision hatte, dass es eine Gesellschaft geben kann, die Ausbeutung, Prostitution, Elend und Leiden aufhebt, abschafft. Und dann fragt er, ist Unglück und Leiden nicht aus der Geschichte zu verbannen?
Also es wird nie gelingen, nicht? Aber ich glaube, dass das Bemühen, sagen wir mal, der Politik oder auch des Nachdenkens über Politik, das ja darauf zielt, immer auch gerechtere Lebensverhältnisse zu schaffen und herbeizuführen oder auch Ungerechtigkeiten zu beseitigen, mit unserem heutigen Thema sehr viel zu tun hat. Nicht? Also worum geht es der Politik, worum geht es sozusagen beim staatlichen Regieren? Na, es geht um vieles, aber es geht auch darum, dass es den Menschen möglichst gut oder besser gehen soll. Es soll Gerechtigkeit herrschen. Und gerechte Zustände herrschen dort, wo, wenn man so will, alle Beteiligten gleichermaßen zufrieden sind oder gleichermaßen unzufrieden. Das kann übrigens auch gerecht sein, nicht? Die knappen Ressourcen so zu verteilen, dass niemand besonders unzufrieden und alle einigermaßen gleich unzufrieden sind. Aber natürlich möchte die Politik in der Regel mehr. Die Menschen sollen zufrieden sein. Und in dem Sinne ist natürlich das Gerechtigkeitsanliegen auch das Anliegen zur Beseitigung von Bedingungen des Unglücks. Und das Unglück selbst, wenn es uns zum Beispiel dann dazu antreibt, selbst politisch zu werden oder uns in politischen Kämpfen zu engagieren und die bestehenden Verhältnisse vielleicht sogar umzustürzen, dagegen zu revoltieren, ist das Unglück, wenn man so will, das in Richtung gerechterer Lebensverhältnisse zielt, immer auch sagen sowas wie ein gesellschaftlicher Motor des Fortschritts. Es wird immer noch genügend Unglück übrig bleiben und wie wir leidvoll in der Geschichte erfahren haben, sind natürlich auch politische Versuche für mehr Gerechtigkeit und für mehr Glück zu sorgen in ihr Gegenteil umgekippt. Gut gemeint ist auch in politischen Hinsichten nicht immer gut gemacht, aber das ist schon, würde ich sagen, eines der zentralen Anliegen guter Politik.
Nicole Wippermann in Gummersbach, Sie sind bei uns. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich habe das gehört und ich habe ein Seminar besucht an der Universität in Münster und da ging es genau um das, nur eingeordnet dem Utilitarismus, John Mill und Jeremy Bentham. Und ich fand, das passt ganz gut hier rein, auch wenn jetzt schon vieles gesagt worden ist, was eigentlich schon mit darunter zählt, nämlich es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Das hat Mill gesagt und ich finde, das passt gerade sehr gut hier rein.
Warum?
Naja, wir haben ja gerade schon ganz oft gehört, dass es gut ist oder wichtig ist, dass man erstmal durch das Unglück geht, um an das Glück zu gelangen, beziehungsweise um das Glück mehr wertzuschätzen. Und es ist daher besser, ein unzufriedener Sokrates zu sein. Das heißt, Mill unterscheidet ja da bestimmte Gelüste. Es gibt höhere Gelüste und es gibt niedere Gelüste. Und an dem Beispiel des Schweins sieht man, das Schwein hat Triebe, das frisst, das trinkt und Menschen haben halt auch intellektuelle Gelüste. Das heißt, Menschen lesen ein Buch, Menschen besuchen die Oper. Das sind also höhere Gelüste und auch selbst der Besuch einer Oper ist vielleicht auch mit negativen Gelüsten verbunden, wie zum Beispiel das lange Anstehen, so eine Theaterkarte kostet viel Geld, dann ist es da drin super warm. Also es sind auch viele Hindernisse damit verbunden oder Widernisse und trotzdem machen die Menschen das, weil sie die Erfahrung so wertschätzen und weil sie das so schön finden. Und obwohl sie wissen, dass vielleicht auch ein Tiefschlag kommt durch die höheren Gelüste, die sie haben, machen sie es immer wieder.
Also, wenn wir beide jetzt vor einem Schwein stünden, dem es sichtlich gut geht, weil es sich so schön suhlen kann, und dieses Schwein weiß ja nicht mal, dass sein Leben endlich ist, dann weiß ich nicht, ob ich sie nicht doch ein bisschen in die Unsicherheit treiben würde mit der Frage, ob sie nicht doch wenigstens für den Moment lieber das glückliche Schwein wären.
Das ist richtig. Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich bin gerade in der Prüfungsphase, ich habe diese Woche die letzte mündliche Prüfung, da wünsche ich mir auch ein Hund zu sein. Der liegt einfach in der Ecke, der kann schlafen, der kann fressen, der kann machen, was er will. Der weiß überhaupt nicht, was am nächsten Tag geschieht, dem geht es einfach pudelwohl. Und das wünsche ich mir zeitweise auch. Ich möchte das aber nicht für mein ganzes Leben. Also ich möchte schon, deshalb habe ich auch studiert. Es ist immer mit vielen Hindernissen verbunden gewesen. Trotzdem hat mir das so viel gegeben, dass ich das nicht missen möchte.
Gibt es denn?
Wie die Negativen. Ja.
Besten Dank, Frau Wippermann, für diesen Beitrag. Aber jetzt würde ich gern von Arndt Pollmann wissen wollen, dieses prominente Zitat mit dem glücklichen Schwein und dem unglücklichen Sokrates. Gibt es denn überhaupt niemanden unter den ganzen in der Philosophie, die gesagt haben, na, ich möchte aber doch das Schwein sein?
Doch, natürlich. Die hat es immer wieder gegeben, nicht? Und gerade sogenannte Hedonistinnen und Hedonisten zielen vielleicht auch gern stärker auf die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse ab. Ich möchte Frau Wippermann erstmal
nicht zu verachten.
Ich möchte Frau Wippermann erstmal, das hat auch einen systematischen Sinn, viel Erfolg für die Prüfungen, für die anstehenden Prüfungen wünschen. Denn man kann sich fragen, warum macht sie das? Nicht? Also warum setzt sie sich dahin und lernt jetzt für Prüfungen? Sie könnte ja stattdessen auch das Leben eines zufriedenen Schweins führen und einfach Spaß haben, ne? Party machen und so, soweit das unter Corona-Bedingungen geht, ja. Und so. Nein, also sie nimmt ja eine Last auf sich, indem sie für Prüfungen lernt. Und,
nein, aber wir haben nicht die Wahl. Wir können kein glückliches Schwein sein.
Naja, bei John Stuart Mill ist es schon so, Frau Wippermann hatte das angedeutet, dass dieses Zitat, was ja zunächst einmal total arrogant klingt, ja, lieber ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedenes Schwein, Bezug nimmt darauf, dass Menschen vor die Wahl gestellt, ne, ob sie jetzt für die Prüfung lernen, oder ob sie doch Party machen, komischerweise sehr häufig dann doch die Entscheidung treffen, für die Prüfung zu lernen, weil sie sich davon, na, das ist die, ein höherwertiges Glück versprechen, als sozusagen das unmittelbare Glück, Fun, den Spaß sinnlicher Befriedigung oder ähnliches. Also sie investieren was, sie nehmen einiges auf sich, nicht weil ihnen andere Dinge im Leben wichtiger sind, als bloß einfach, wenn man so will, Spaß zu haben. Und damit ist eigentlich die Brücke zurückgeschlagen zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang unseres Gesprächs schon einmal hatten, als Sie, Herr Wiebeke, gefragt haben, stimmt es denn eigentlich, dass das Glück sozusagen das Wichtigste im Leben ist? Wenn man Glück jetzt einfach im Sinne von Befriedigung niederer Bedürfnisse, im Sinne von Spaß und Fun versteht, ich glaube, dann würden viele Menschen sagen, nein. Also das ist nicht das Wichtigste im Leben. Aber es gibt vielleicht so eine höherwertige Idee von Glück, die manche Menschen haben, andere vielleicht nicht, und Tiere, die sich ihrer Endlichkeit nicht bewusst sind, wie Schweine schon gar nicht, und für die sie sich auch, für die sie einiges in Kauf nehmen und auch einige Anstrengungen sozusagen an den Tag legen. Und das bringt mich zu einer tatsächlich sagen veränderten oder leicht veränderten Sicht auf diese Frage nach dem Glück. Also oder nach dem Stellenwert des Glücks im Leben. Es kann schon sein, dass die philosophische Tradition ein bisschen zu stark glücksfixiert ist und stattdessen den Blick auf die Tatsache richten sollte, dass es im Leben vieler Menschen vielleicht stärker noch darauf ankommt, ein sinnvolles Leben zu führen.
Na, dann haben wir es doch jetzt rund. Und dann würde ich mit Blick auf das berühmte Zitat sagen, Schwein gehabt. Ist ja auch interessant, dass wir das den Schweinen zuschreiben, wenn wir ein unverdientes Glück errungen haben. Also, eine Stunde über das Unglück mit Arndt Pollmann. Und ich danke Ihnen sehr.
Ich Ihnen auch.
Vielen Dank. Diese Runde. Vielleicht versorgen Sie die Glückssucher in Ihrer Umgebung mit dieser Sendung, denn den Podcast des Philosophischen Radios gibt es ja bekanntlich auf wdr5.de und kann auch dort abonniert werden. Nochmal die herzliche Einladung zur Philkolon, 2. bis 8. September, in diesem Rahmen, in 2 Wochen also, das Philosophische Radio live aus dem großen Sendesaal des WDR. Karten auf philkolon.de. Nächsten Montag sprechen wir über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Wir fragen, was ist politisches Handeln und geht das eigentlich, wie es oft gesagt wird, dem Rat der Wissenschaft zu folgen? Reicht das? Schreiben Sie gern Ihren Gedanken an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
DDR 5.